sehen. Und immer, immer, immer tut der Führer auch, was er sagt. Und wie er sich in seinen Reden aufopfert.
Berühmtheit fordert immer Opfer. Das habe ich mal in einem Artikel über Marlene Dietrich gelesen. Wie zum Beispiel in langen Wagner-Opern sitzen, weil das deutsche Kunst ist, für die der Führer sich auch opfert.
Also, Goebbels hat ja das wunderbar Scharfgeistige in seinen Reden. Aber beim Führer ist die seelische Aufopferung Seele.
Ich hatte so etwas schon vermutet.
Der Führer hat doch mal erklärt, dass die Juden alle nach Knoblauch riechen. Ich möchte nun bloß mal wissen, an wie vielen Juden der Führer denn schon gerochen hat?
Ich trete Gerti unterm Tisch.
Wenn einem Menschen widerlich sind, dann geht man doch nicht dauernd ganz nah an sie heran, um an ihnen zu riechen.
Sie gibt keine Ruhe.
Also die Juden, die ich kenne, riechen jedenfalls nicht.
Herr Ober, noch 4 Export, Herr Ober. Und
was Knoblauch anbelangt, ich esse den sehr gern.
Wenn Sie so sprechen können, dann sind Sie rassisch verseucht.
Also, ich habe auch mal einen anständigen Juden kennengelernt.
Und eine Runde Kirsch!
Zum Wohl, Herr Kulmbach.
Auf unseren Führer!
Gott sei Dank habe ich die Gerti endlich dazu gekriegt, mit mir auf die Toilette zu gehen, wo wir uns erst einmal absichern, dass wir auch wirklich allein sind. Früher war es immer so gemütlich, wenn 2 Mädchen mal gemeinsam auf die Toilette gingen. Man puderte sich und sprach schnell Wichtiges über Männer und Liebe. Jetzt ist die Politik auch in diese Luft eingedrungen.
Es ist schon viel wert, wenn auf so einer Toilette keine Toilettenfrau sitzt, der man Heil Hitler sagen muss und dafür auch noch 10 Pfennige geben.
Jetzt heult die Gerti plötzlich los, weil sie den jungen Aaron heute nicht getroffen hat.
Gerti.
Ich muss sie trösten. Warum verliebt sich so ein Mädchen auch ausgerechnet in einen verbotenen Mischling? Es gibt doch immer noch Männer, die von der Behörde erlaubt sind. Gerti wäscht sich die verheulten Augen. In dem Moment kommt auch noch die Frau Breitwehr.
Heil Hitler, Frau Breitwehr. Sitzen Sie denn auch im Bräu?
Wir sitzen hinten in der Ecke. Ungeheuer gemütlich. Setzen Sie sich doch zu uns, dann machen wir bunte Reihe.
Die Frau Breitwehr hat staubige Haare und ist nervös. Einen Kolonialwarenladen hat sie in der Liebigstraße. Wenn sie im Laden ist, hat man Angst vor ihr. Aber wenn die Frau Breitwehr ausgeht, hat sie was an sich, das sie einem leid tut. Wie ein aus dem Nest gefallener, verregneter Vogel. Dabei trägt sie einen echten Silberfuchs. Er macht sie nicht schön, aber sie hat ihn sich unter gräulichen Aufregungen erkämpft. Irgendwann hat sie nämlich angefangen, sich immer heimlich was aus der Ladenkasse beiseite zu legen. Um Gottes Willen durfte ihr Mann nichts merken. Als sie glücklich genug Schmuh gemacht hatte, musste die Frau Amtswalter Siljas zu ihr kommen und so tun, als habe sie einen alten, billigen, unechten Silberfuchs zu verkaufen. In Wirklichkeit aber ist die Frau Breitwehr ins Pelzhaus Godenheimer gegangen, obwohl das ein jüdisches Geschäft ist. Aber Godenheimers hatten die schönsten Silberfüchse und die billigsten und sagten, verehrte gnädige Frau, zu der Breitwehr und schmeichelten an ihr herum. Und Herr Breitwehr hat die Sache mit dem unechten Silberfuchs geglaubt. Jetzt wäscht sie sich die Hände auf der Toilette und schaut die Gerti interessiert an, weil die ja geweint hat. Man sieht es noch immer.
Die Familie Silias ist auch da. Haben Sie gesehen, wie Bärtchen die Reihen durchbrach? Das Kind hat sich nicht sehr geschickt dabei angestellt. Es hat ja auch die ganze Zeit gekränkelt. Schade ist es nur um die wundervollen Blumen, die Bärtchen dem Führer überreichen sollte. Herrlicher weißer Flieder aus Nizza. Die Silias haben ihn extra im teuersten Frankfurter Blumengeschäft bestellt. Ich meine, ich hätte für meine Maria ja Rosen genommen. Rosen passen einfach besser für ein Kind. Der Führer würde sich sicher auch über Rosen mehr freuen. Naja.
Man merkt, dass großer Neid und Ärger aus der Frau Breitwehr sprechen. Denn sie hat auch eine 5-jährige Tochter, die kleine Maria. Als sie nun hörte, der Führer komme nach Frankfurt, bemühte sie sich sehr, dass ihre Maria Reihendurchbrecherin werde. Mariechen Breitwehr ist ein schöneres Kind als das Bärtchen und wäre auch genommen worden. Aber die Frau Breitwehr musste ihr Kind freiwillig zurückziehen. Der Silberfuchs ist ihr zum Fluch geworden. Und außerdem ist der Herr Siljas vor kurzem Amtswalter geworden und Blockwart. Das ist eine Ehre und ein Genuss für einen ehrgeizigen Menschen. Frau Breitwehr hatte dann noch eine Hoffnung, weil das Bärtchen sich erkältete und fieberte. Von morgens bis abends musste es das Gedicht an den Führer üben, an dem ihr Vater, der Herr Amtswalter Siljas, Abend für Abend gearbeitet hatte.
Stecken Sie das Kind lieber ins Bett.
Stecken Sie das Kind lieber ins Bett, Frau Siljas, hatte die Frau Breitwehr heute Morgen noch geraten. Das hätte die Frau Siljas ohnehin fast getan, aber weil ausgerechnet die Frau Breitwehr dazu riet, tat sie es nicht, um ihr keinen Triumph zu lassen.
Ja, na ja, aber dafür.
Wir haben uns an den Tisch gesetzt zu Siljas und Breitwehrs. Eine ganze Menge SA- und SS-Leute sitzen
Hallo.
Auch da.
Ja.
Ich bin froh, so ist der Kurt Pielmann abgelenkt. Der Herr Amtswalter Siljas gibt ungeheuer an. Seine Augen funkeln wie schwarze Käfer.
Noch eine Runde für mich.
Alle sind fröhlich, alle sind schon etwas betrunken. Will der Herr Siljas eigentlich alles bezahlen? Wie kann er das? Die Gerti fragt er, was sie trinken will. Den Pielmann, den Kulmbach und mich.
Geht alles auf meine Kosten heute. Wo ist denn Bärtchen?
Bärtchen rast im Lokal herum, immer den Blumenstrauß im Arm. Ganz welk ist der Flieder schon und etwas gelblich. Aber man sieht, dass er teuer war.
Den Strauß gibt Bärtchen nicht mehr her, Was, Bärtchen?
Der Strauß ist größer als Bärtchen. Immerzu läuft ein Strauß mit einem Kind durch das Lokal. Ein Kleid aus himmelblauer Seide hat das Bärtchen an. Das Kleid ist schon ganz verdrückt und fleckig. Mager ist Bärtchen und sonst immer blass. Aber jetzt hat sie rote Backen und blanke Augen. Ihre dünnen, blonden Härchen hat die Frau Siljas ihr gestern Abend mit Wasser angefeuchtet und in unzählige winzige Zöpfchen geflochten. Mindestens 3 Stunden hat sie daran gearbeitet. Alles hat sie für das Kind getan. Heute Mittag wurden die Zöpfchen aufgeflochten und starre, krause, blonde Haare stehen von Bärtchens Kopf ab. Still und stolz sitzt die Frau Siljas.
Bärtchen! Bärtchen! Trink mal was! Was hast du mit deinem Kleid angestellt? Vielleicht kommst du ins Bett.
Bärtchen muss heiße Milch mit etwas Cognac drin trinken.
Sie ist so erkältet gewesen.
Du hast dich aber brav gehalten, Bärtchen.
Alle kümmern sich um Bärtchen. Alle sprechen mit ihr.
Komm mal auf meinen Schoß, Bärtchen.
Noch eine Runde Bier und Kirsch und Zigarren und Zigaretten. Ober!
Was ist denn, Bärtchen?
Bärtchen ist so traurig, weil sie dem Führer nicht die Hand gereicht hat.
Morgen ist ein Bild in der Volkszeitung. Mit den guten Onkels von der SS. Du musst stolz sein.
Ich kann auch ein Gedicht.
Herr Siljas strahlt.
Willst du es aufsagen? Noch eine Runde.
Mein Mann hat so eine dichterische Ader.
Das Kind gehört endlich ins Bett.
Auf einem Stuhl steht Bärtchen.
Ich bin ein deutsches Mädchen und bringe dir Ophiormein aus deutschen Garnblümelein.
Ruhe, sag mal still. Unsere kleine Heldin hier sagt doch ein Gedicht.
Ja, naja, aber dafür doch. Ja,
und Nummer 3. Du schenktest wieder uns ein Herr.
Bärtchen, merkst du nicht, dass du was ausgelassen hast? Bärtchen?
Frau Siljas zupft Bärtchens Kleid zurecht. Streicht an den Flecken herum.
Trink nochmals von der heißen Milch, Bärtchen. Jetzt ist sie allerdings schon kalt geworden.
Haben Sie das selbst gedichtet? Sowas ist eine Gabe. Wir hatten auch in unserer Familie...
Kulmbach, bitte.
Oh, Entschuldigung, lieber Pielmann, Sie haben ja voll...
Psst. Ich bin ein deutsches Mägdelein und künftiges deutsches Mütterlein. Und bringe dir, o Führer mein, aus deutschen Garnblümelein. Du schenktest uns das Heer und gabst den Deutschen ihre Ehr. Dafür dankt dir die Juden.
Bravo! Bravo! Bravo!
Bärtchen!
Bravo!
Ja. Bärtchen!
Bärtchen!
Ach, das Gedicht hätte der Führer wirklich hören müssen.
Wir werden es ihm schicken. Aber es ist noch nicht zu Ende. Gib doch mal den schweren Strauß her, Bärtchen. Also? Na, also, sie gibt ihn wirklich nicht her. Das ist Eigensinn. Von wem sie das nur hat, Bärtchen.
Wir fürchten niemals einen Feind, du hast das deutsche Volk vereint, auf das die deutsche Sonne scheint. Meinem Führer ein dreifaches Sieg heil, Sieg heil, Sieg heil, Sieg heil, Sieg heil. Sieg heil.
Das ist schön, das hast du fein gemacht.
Bärtchen wird immer röter im Gesicht.
Ich habe jetzt bald genug, ich möchte gehen.
Bärtchen steht immer noch auf dem Stuhl.
Ich bin ein deutsches Mägdelein und künftig. Mütterlein und bringe dir, o Führer mein, aus deutschen...
Auf einmal liegt der große weiße Fliederstrauß auf dem Tisch. Biergläser fallen um. Der Flieder schwimmt in Schnaps und Bier. Auf dem Strauß liegt Bärtchen wie auf einem Bett. vergraben das Gesicht in den feuchten, welken Blüten. Aufgesprungen sind alle. Bier fließt vom Tisch. Manche wischen an ihren nassen Anzügen.
Na, 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 na.
Ein Kellner rast mit einem Wischlappen herbei und dreht Bärtchen um. Ihr Gesicht ist bläulich-weiß. Ihre Hände sind zu starren kleinen Fäusten geballt.
Exitus. Tod.
Ihr seid bei Radio Frei und hört den Salon für akustische Kunst, eine Aufzeichnung vom 27. September 2020. In der Reihe vom Hörensagen ging es an diesem Sonntagnachmittag im Haus Dacher Röden um Inseln der Fantasie. Nach einer kurzen musikalischen Pause geht es weiter.
Vielen Dank, dass ihr hier seid. Das sind beides so beeindruckende Stücke, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man beide Stücke ganz stark in Hinblick auf Innenwelt und Außenwelt und die Reibung zwischen Innen und Außen hören kann. Ich fange jetzt einfach mal beim ersten Stück an, bei Geh dich, dich, dich. Und da interessiert mich zunächst mal ganz allgemein, das ist ja eine relativ ungewöhnliche Idee, also einen Dialog mit einer verstorbenen Dichterin zu schreiben, zu führen. Wie bist du darauf gekommen, auf den Stoff?
Also eigentlich war das ein ganz einzigartig erfolgreicher Einfall meines Theaterverlages, der die Rechte der Gerstl des Verlages in Graz, des Droschel Verlages vertritt, die diese Rechte sozusagen, diese Stoffrechte, wenn irgendetwas mit Bühne zu tun hat, wobei sie eigentlich nur einige Hörspiele geschrieben hat, sonst eigentlich keine dramatischen Texte. Und da kam gerade die anlässlich ihres 10. Todestages die 5-bändige Gerstl-Ausgabe heraus. Und da gab es vor allem in den letzten Jahren bei Gerstl so eine Tendenz der Verknappung und der kürzest Texte. Das sind nur teilweise 2 Zeilen oder auch im Zweifelsfall nur 2 Worte. Das sind solche Texte, die eigentlich so in 80er Jahren im Westen als Sponti-Sprüche auch durchgehen könnten. Und diese kurzen Texte hat sie Denkkrümel genannt. Und da kam die Theaterverlegerin auf mich zu und sagte, das erinnert mich an dich und quasi deine Art pointiert zu schreiben, wobei das ist auch ein weites Feld, trifft auch nicht auf alle meine Texte zu. Und dann hat sie angeregt, dass ich mich sozusagen mit der Elfriede Gerstl beschäftigen könnte. Und daraus entstand dann ein ganz merkwürdiges Zusammenspiel, weil ich musste Elfriede Gerstl erstmal kennenlernen. Und so beginnt eigentlich auch das Stück, dass ich mich erstmal mit der Autorin bekannt mache als zweite Stimme und als zweite Autorin sie sozusagen erstmal locken muss, mit mir überhaupt aus der Ewigkeit heraus zu sprechen. Also ich habe Elfriede Gerstl nie kennengelernt als Mensch, sondern eben nur als Text. Und dann sprechen 2 Texte miteinander in einer Art Ping-Pong-Spiel, wird es hin und her geworfen, motivisch, von der Gestaltung her, von der Sprache her, Sprachwitz. Beides ist uns eigen und da haben wir uns dann miteinander, soll ich sagen, ins Spiel begeben.
Das ist ja ganz interessant und für mich ganz erstaunlich. Es war ja dann fast so etwas wie eine Auftragsarbeit. Ich hatte eher gedacht, dass Elfriede Gerstl für dich schon lange, jahrzehntelang eine Lieblingsdichterin gewesen wäre. So eher der Eindruck, den man vielleicht auch bekommt, weil das so gut harmoniert in dem Stück. Denkkrümel, das muss ich nochmal wiederholen, weil das finde ich ein ganz tolles Wort ist. Es ist auch typisch Gerstl, ganz lapidar, ganz nebenbei und trotzdem sehr poetisch. Was für eine besondere Herausforderung war es für dich, einen Dialog mit einer Verstorbenen zu kreieren, zu schreiben? Und wie viel von Gerstl hast du ihr in den Mund gelegt, beziehungsweise ist alles eigentlich von ihr irgendwo niedergeschrieben und du hast es nur verwendet? Also wie viel ist tatsächlich von Gerstl? Und
ja, also das ist ganz klar getrennt zwischen den beiden Stimmen. Also die Österreicherin, die Gerti Drassel, spricht die Gerstl-Texte. Da habe ich überhaupt gar nichts dran verändert. Ich habe die nur eben so inszeniert, dass meine Texte dazu passen. Und das Verrückte ist, dass einige Texte, zum Beispiel das Odysseus-Gedicht, das ist schon lange Jahre vorher entstanden. Da gibt es einige Texte, die so ein bisschen der Tradition von Günter Eichs Maulwürfe, also quasi auch, wo viele Tiere vorkommen, die haben wir jetzt eben gerade nicht gehört. Aber zum Beispiel das Odysseus-Gedicht ist sehr interessant, weil sie eben auch über Odysseus geschrieben hat. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt in der Kürze alles wahrzunehmen, auch vor allem durch den Dialekt. Da habe ich einfach so ineinander geschnitten. Also bei ihr heißt das Penelope Ork fressen, also genervt. Und bei mir ist es eben auch ein Gedicht aus der Sicht einer Frau, den größten Herumtreiber irgendwie zwischen hier und Chicago wieder herzuzitieren. Und auf ganz unterschiedliche Weise, bei mir ist es eher ein bisschen elegisch, melancholisch, und bei ihr ist es sozusagen mit Zorn und Hitzigkeit. Und so dachte ich, ach wow, sie hat auch über den Odysseus geschrieben und über Penelope. Dann schneide ich einfach diese beiden Texte zusammen. Und so kam irgendwie das so erstaunlich, hat sich das, also es ist natürlich ganz genau gearbeitet und ich habe mich dadurch ihre Texte gefräst und habe mir überlegt, was passt zusammen, wie können wir auch in eine Art friedliche Konkurrenz gehen. Also der Aufhänger war eigentlich, dass es im Jazz solche Battles gibt, dass zwei Instrumente miteinander, also da gibt es in der Tradition des Bebop die Jazz-Battle von zwei Saxophonen, und da es ist wie eine Art sportlicher Wettkampf, dass der eine dem anderen immer so eine Vorlage liefert und den immer höher herausfordert. Und das ist an manchen Stellen, das haben wir jetzt auch gehört, bei der Nachkriegssuppe, das ist ein Text von mir, den gab es auch schon viel früher. Und sie hat einen Dreizeller geschrieben, der unglaublich eher tiefsinnig ist in seiner Kürze. Der heißt April 1945. Wenn das jetzt erlaubt ist, würde ich den mal ins Hochdeutsch übersetzen. Der heißt ein bisschen gefürchtet, ein bisschen gefreut, die Hauptsache aus dem Keller herausgekrochen. Und das ist wirklich nur ein Dreizeiler, der sich dann eben auch reimt im Österreichischen, bezieht sich auf ihr Schicksal als jüdisches Mädchen, die überlebt hat in Wien. Insofern passen unsere Hörspiele jetzt doch irgendwie sehr gut zusammen. Und das Tolle ist, dass man der Gerstl oft nicht anhört, dass sie sozusagen aus dem Schwarzen, aus dem Schmerz, aus der Verzweiflung heraus eigentlich schreibt und dann sich aber nach oben katapultiert zu Witz, Blödelei, auch philosophischer Blödelei in gewisser Weise. Und das musste unbedingt eben auch, das war für mich, ist eigentlich der Angelpunkt vor dem Hörspiel, was so ganz leichtfüßig beginnt, so nach dem Motto, ja, was brauchen wir denn überhaupt zum Schreiben? Ja, Drogen, die richtigen Drogen, die richtigen Strümpfe, die richtigen richtige Sonne und so. Und dann gelangt man eben auch an diese Schmerzpunkte, was ja typisch ist für Leute, die viel Humor haben. Die kennen sozusagen auch die andere Seite und haben das daraus entwickelt. Und das hat mir auch sehr gefallen, dass es eine Tiefe hatte, hat ihr Schreiben.
Ja, wie du sagst, es kommt so ganz leichtfüßig daher, berührt aber auch Tiefes und Schmerzhaftes. Das hat für mich auch mit dieser Reibung zwischen Innen- und Außenwelt zu tun. Ich habe beim Hören gedacht, also ich habe auch Teile von mir natürlich, das ist ja immer so in diesem Hörspiel, irgendwie gehört oder die haben dann mitgeschwungen. Und ich dachte so, zumindest als Schreibende, vielleicht auch einfach als Mensch, das weiß ich nicht genau, befindet man sich ständig in dem Prozess, Äußeres zu verinnerlichen, also Äußeres zu verarbeiten, zu verkraften und dann irgendwie manchmal unter viel Mühe und Schmerzen dieses aus dem Innen dann wieder zu veräußern. Hast du als Schreibende, jetzt auch bei diesem Stück oder allgemein, hast du da ähnliche Erlebnisse?
Ja, auf jeden Fall, gerade weil das Schreiben so einsam ist und so still ist. Und der Ausdruck dann quasi ja erstmal nicht laut wird. Also der wird ja erst laut, wenn das gesprochen wird oder wenn es jetzt aufgeführt wird. Was sehr faszinierend ist, wenn das passiert. Normalerweise, als ich komme ja erstmal von der Prosa und gar nicht vom Hörspiel, und da ist es natürlich alles still, 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 und in dem Moment, wo man dann einmal irgendwie den Text liest, kommt es überhaupt erst zum anderen. Sonst kriegt das der Schreibende, die Schreibende ja gar nicht mit, wie das wirkt, weil da sind die Bücher, die Bücher werden wieder einsam gelesen und jeder hat sozusagen seine Welten, die er dann wieder Also wie du das auch vorhin in der Einführung beschrieben hast, die seine Projektion, die wieder in dem Kosmos der Dichterin dann sich da hineinsenken. Und ich finde das, also ich brauche das jetzt, war es auch gerade so, dass in Corona-Zeiten durch diese Isolation, dass ich dann einfach greife ich irgendwie zum Stift und reite auf diesem Stift davon. Also ich muss das machen, um sozusagen gewisserweise nicht jetzt zum anderen zu kommen, weil die Person ist ja da gar nicht so konkret, aber sozusagen um zu mir selbst zu kommen und auch um die Kraft der Fantasie. Darum geht's auch in dem Stück, durch diese dritte Stimme. Die Fantasie kommt ja sozusagen dann auch zu mir, was sehr, das, sehr tröstlich ist.
Ja, da sind wir aber auch bei einem ganz spannenden Punkt, nämlich der Umsetzung. Du hast es ja geschrieben und Christine Nagel hat Regie geführt und auch eine Klangkünstlerin hinzugezogen, die Lauren Newton. Wie war das denn dann für dich, die Umsetzung zu hören? Warst du da in dem Prozess beteiligt oder hast du dann eigentlich nur das fertige Produkt gehört? Wie war das?
Also ich konnte mich jetzt bisher noch nicht hinter die Studiotüren schummeln, außer bei meinem allerneuesten Stück, was heute Abend läuft, wo ich selber Regie geführt habe, was eine Autorinnenproduktion ist, was mich jetzt auch sehr, sehr glücklich macht, dass ich sozusagen alles alleine entscheiden darf. Also damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich die grandiose Inszenierung kritisiere. Es ist natürlich nur so, dass die Autoren gewisserweise da ihre ganz eigenen Vorstellungen hat, was ja auch dann in der Regie oft kommt dann vielleicht zu Spannungen, also dass man einfach sagt, bitte Autorin, bleib draußen. Und ich fand eigentlich, dass die Klangkünstlerin, die Stimmakrobatin, quasi die anderen noch mehr hätte in Schwingung versetzen können. Das war aber jetzt nicht möglich aus diversen Gründen, so dass es quasi noch anarchischer hätte sein können. Also heute, das Stück heute Abend über Janis Joplin ist komplett anarchisch.
Sag doch noch mal ganz kurz, um wie viel Uhr, auf welchem Sender läuft das
denn? Das ist im österreichischen Rundfunk, so wie auch dieses Stück im österreichischen Rundfunk mit Kooperation im bayerischen Rundfunk produziert wurde, um 23 Uhr auf Ö1, also ORF ist der Sender, Ö1 ist die Welle und das ist ein, das Label ist das sogenannte Kunstradio und da kann man das dann auch noch länger nachhören. Und ich bin jetzt langsam immer größerer Fan von Improvisation geworden und da hatte ich quasi auch in meiner Partitur von diesem Stück. Das ist natürlich ganz genau gearbeitet und jedes einzelne Wort ist an der Stelle, wo es eigentlich sein soll, was Christine auch hervorragend durchgesetzt hat. Dann gibt es aber Stellen, da habe ich wie in der Musik so Wiederholungszeichen eingebaut, kann man ja ganz einfach mit so zwei Schrägstrichen und einem Doppelpunkt. Und da wollte ich, dass es ganz frei, da sollte man nicht einfach nur drei Sätze hintereinander sprechen oder die drei verschiedenen Stimmen, sondern das sollte sozusagen ganz frei improvisiert werden. Und Lauren Newton hat dazu auch eingeladen und manchmal wurde der Impuls nicht ganz umgesetzt. Das lag jetzt auch nicht an Christine, sondern das lag vor allem an der eine Schauspielerin, die das nicht gewöhnt war, die sozusagen vom Burgtheater aus einer ganz anderen Tradition kommt. Und ich muss sagen, mich interessiert die wilde Tradition viel mehr, wobei ich nicht sagen will, dass die Lauren Newton nicht wusste, was sie macht, sondern sie wusste es ganz genau. Aber der Impuls, Sprache zu Gesang werden zu lassen, zu Musik werden zu lassen, das entspricht mir ganz stark und so möchte ich auch immer weiter arbeiten in der Richtung.
Schön, ja. Kommen wir zu Nach Mitternacht. hier auch zu einer Regisseurin, also so ein kleines Spannungsfeld, Autorin, Regisseurin, aber ich bin als Puffer in der Mitte. Ich kenne auch beide Positionen. Nein, nur Spaß. Du, Barbara Meerkötter, warst ja vor der, finde ich, auch sehr großen Herausforderung, diesen Roman, der mit Sicherheit auch viel, viel länger ist als das, was du im Hörspiel verarbeiten konntest. Zum Glück, ja. Nichtsdestotrotz ist ja auch ein Prosatext, daraus ein Hörspiel zu machen. Es ist auch ein Hörbuch, aber ich finde, das hat wirklich auch den Anspruch eines Hörspiels und erfüllt den vollkommen. Wie bist du daran gegangen und was war besonders schwierig?
Was dieses Buch, diesen Roman in erster Linie ausmacht, ist die Erzählerinstimme. Also ist die personale Erzählfigur der Sanna. Nun haben wir als Bearbeiterinnen oder als Hörspielmachende oftmals den Ehrgeiz, die Erzählinstanz rauszustreichen. Das geht bei diesem Roman gar nicht, weil die spezielle Form, die Irmgard Koenig hier gefunden hat, ist eben dieser vermeintlich naiv kluge Ton der Erzählerin. Ohne das funktioniert das nicht. Es gibt zum Beispiel, also das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, das Kunstseidene Mädchen von Irmgard Koenig, das ist unter anderem mit Giulietta Masina inszeniert worden. Ich finde, das ist eine Idealbesetzung. Nur als Film funktioniert es nicht, weil wir haben immer die Off-Stimme. Und das ist im Film, das ist wirklich kompliziert. Insofern habe ich das wirklich umgedreht. Deswegen kommst du natürlich zurecht auf die Vermutung, es sei ein Hörbuch. Es ist wirklich ein Hörspiel. Und lasse aus dieser Erzählerin-Stimme die Szenen erwachsen. Also das war so eine ganz grundsätzliche Entscheidung.
Finde ich auch mit Lisa Wagner grandios ein Traum. Besetzt.
Ein Traum.
Also ich höre der so gerne zu, es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich finde auch sie hat da großen Anteil dran.
Ganz,
so
ein ganz großes Stück geworden. Ja. Also das war auch tatsächlich meine einzige Besetzung. Ich hätte keine Alternative zu ihr gewusst. Also ich finde, sie macht das hervorragend. Die Arbeit mit ihr war toll. Also sie hat das auch, sie hat schon die Schwierigkeit dieser Rolle oder dieser Erzählweise hundertprozentig erfasst. Also es ist wirklich dieses Ausjustieren zwischen den beiden Ebenen, das ist nicht ganz einfach. Und ich finde, sie macht das großartig.
Ja. Nochmal zurück zu deiner Position auch als Bearbeiterin. Mhm. Musstest du dramaturgisch etwas verändern oder war das möglich, einfach nur so ein paar Dinge wegzulassen? Waren Umstellungen nötig?
Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich musste einiges natürlich, also es sind ganz viele Stränge sind rausgefallen natürlich. Das Buch erzählt wesentlich mehr. Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch oder das kennt ihr ja auch. Die Stellen, bei denen entweder die Gänsehaut aktiviert ist oder das Herz schneller schlägt, das sind einfach die Stellen, die drin bleiben. Und so erzählt sich, finde ich, irgendwann die Geschichte von allein. Und anders als bei dir, Ruth, begleitet Irmgard Koenig mich seit Jahrzehnten. Und vor allen Dingen die Geschichte der Rheindurchbrecherin. Das finde ich einen derartigen Gewinn, dass ich irgendwann diese Szene sowieso mal machen musste. Und die steht tatsächlich, ich glaube auch, nee, im Buch ist es irgendwie im vorderen Teil. Und bei mir ist es direkt in der Mitte des Hörspiels, also Ende des zweiten Teils.
Ja.
Also darauf läuft es hinaus und das ebnet eigentlich auch den Boden für den zweiten Teil.
Und es ist natürlich im Grunde auch eine hochdramatische Szene,
ja,
die
natürlich.
Sich ja für ein Hörspiel unglaublich gut eignet. Für mich ist beim Hören ganz enorm die Reibung zwischen Innen und Außen spürbar. Also die Sanna, die ja 19 ist, also eine ganz junge Frau, mit ihrem ganz normalen Glücksstreben, das jeder nachvollziehen kann. Sie hat da diesen Mann, den sie liebt und der weit weg ist. Also so ganz normale Dinge, die sich furchtbar reiben mit der Außenwelt. Das, finde ich, gibt ganz, ganz viel Brisanz. Und dann kommt ja noch dazu, das ist mir jetzt erst so richtig klar geworden, aha, oder ich kann es erst jetzt richtig verbalisieren, dass ja wir im Jahre 20 irgendwas diesen Text aus dem Jahre 1937 sowieso nochmal anders hören, weil wir unsere heutige historische Perspektive haben. Also als Irmgard Keun das geschrieben hat, wusste sie natürlich nicht, was 39 und 40 und 42 und 45 passieren würde. Wir wissen das heute und hören das deswegen nochmal ganz anders, als dieser Text auch gemeint war oder gemeint sein konnte, als er 37 entstand. Und das ist die zweite Ebene der enormen Reibung, die mich an diesem Stück wirklich schon beim ersten Mal unglaublich fasziniert hat. War dir das beim Machen bewusst?
Ja, natürlich. Es ist in der Tat auch so, dass die Rezeption dieses Romans natürlich genau in die Richtung geht. Es war ein ganz außergewöhnliches Stück Literatur, das in der Zeit im Querido Verlag in Amsterdam veröffentlicht wurde, erschienen ist und vorher schon als Fortsetzungsroman in der Zeitung. Klaus Mann sagte dazu auch, dass, und er ist auch wirklich nicht der Einzige, dass wir tatsächlich in diesem Roman eine Stimme aus dem Inneren von Nazi-Deutschland haben, die sehr ungewöhnlich war. Also die meisten Kolleginnen und Kollegen von Irmgard Keun sind einfach ein paar Jahre vorher emigriert. Sie ist wirklich erst 36 emigriert. Das heißt, sie war wirklich eine der wenigen Zeugen der Zeit, von der sie dann eben auch schreibt. Also sie hat zum Beispiel, also es kommt in dem Roman, kommt noch ihr, also der 14 Jahre ältere Halbbruder der Hauptfigur Sanna vor Algin, der sich so langsam dem Hitler-Regime andienen muss, um überhaupt noch veröffentlichen zu können. Und darin zum Beispiel spiegelt sich auch tatsächlich Irmgard Keuns Geschichte wieder. Also sie hat mehrfach versucht, Mitglied bei der Reichsschrifttumkammer zu werden, um überhaupt veröffentlichen zu können, was ihr natürlich auch vorgeworfen wurde im Nachhinein. Also das heißt, sie ist im Vergleich oder auch vor dem Hintergrund ihrer SchriftstellerkollegInnen einfach sehr spät emigriert.
Ja, für mich gab es beim Hören noch eine andere Ebene, nämlich so ein bisschen die, dass ja die Sanna durchaus mit sich selber sehr beschäftigt ist, manchmal ein bisschen versunken in ihrer Innenwelt. Sie wird dann auf subtile, aber irgendwann auch äußerst brutale Weise da herausgerissen. Sie muss dann durch die Ereignisse Farbe bekennen und Haltung bekennen und letztendlich fliehen. Aber ich habe mich auch gefragt, ist dieses Stück für uns heute so eine Art Weckruf? Also sind wir vielleicht auch alle völlig in unserer Innenwelt, in unserem Privatleben versunken, während möglicherweise draußen Ungeheuerliches passiert?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen müssen, was passiert. Und ich finde auch, dass Irmgard Keun dafür wirklich einen guten Ton gefunden hat, der uns tatsächlich auch nochmal wachrütteln kann. Also sie redet es ja nicht weg. Sie lacht es ja nicht weg, ne? Also sondern sie findet dann eine Form von Schärfe und von auch Identifikationsmöglichkeiten. Also dieses junge Mädchen, diese junge Frau, so in den ersten Zügen des Erwachsenenseins seiende Erwachsene, ja, die aber trotzdem eine Entscheidung treffen muss, also die nicht nur um sich kreist, sondern auch ihre Umwelt interpretieren muss und daraus Entscheidungen treffen muss. Also auch ein bisschen dieser Hinweis, es ist möglich, die Situation, die Merkmale zu erkennen und aus den Konsequenzen zu ziehen.
Damit würde ich gerne nochmal für Sie die Runde öffnen. Gibt es irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Ich komme auch gerne mit dem Mikro zu Ihnen, falls gewünscht.
Warum man sich immer als Gefahr immer auf den Nationalsozialismus beschränkt, so also diesen Tunnelblick hat, dass man immer, also dass das nächste schlimme Regime quasi nationalsozialistisch ist, warum man sich immer darauf fokussiert, weil wir haben jetzt zum Beispiel zwei Stücke gehört und beide waren so auf diesen Nationalsozialismus aus. Und ich meine, das, was jetzt quasi auch heute übertragen soll, ja dann quasi auf die AfD und so weiter sein. Und aber warum denkt man, es das nächste schlimme Regime in Anführungszeichen wird nationalsozialistisch?
Also ich antworte mal ganz kurz aus meiner Perspektive. Ich weiß genau, was gemeint ist, aber ich hatte mit dem Ungeheuerlichen, was ich eben ansprach, auch durchaus ganz andere Dinge im Kopf. Also ich finde auch, es ist schwierig zu sagen, man sieht Anzeichen, weil im Augenblick sieht man so viele Anzeichen. Es ist der Klimawandel, die Umweltzerstörung, die globalen Flüchtlingsströme, die ja jetzt schon zur Hälfte oder über die Hälfte sind gar nicht Kriegsflüchtlinge, sondern Klimaflüchtlinge. Also wir sehen uns unglaublichen Herausforderungen entgegen. Ich persönlich weiß im Augenblick nicht genau, was die größte ist oder was eigentlich die Ungeheuerlichkeiten so alle sind. Die müsste man erstmal klarer interpretieren können. Wir haben eben nicht den historischen Abstand. Ich empfinde das als große Schwierigkeit. Wie geht's euch?
Naja, mit Elfriede Gerstl könnte ich nur sagen, dass sie eben auch dafür plädiert, dass es keine schnellen Wahrheiten gibt. Und das könnte man ja auch einigen Zeitgenossen und Genossinnen heute hinter die Ohren schreiben. Also dass sie ist eigentlich ein gutes Beispiel für jegliche Ideologiekritik oder für das Durchstoßen durch die falsche Sprache zu einer neuen Sprache, die auch neue Erkenntnis beinhaltet.
Ich finde, das, was du gesagt hast, Barbara, das finde ich einen ganz, ganz entscheidenden Ansatz, glaube ich, dieses Vermögen, die Zeit zu erkennen. Ich würde mich da jetzt auch nicht nur auf Nationalismen fokussieren, obwohl die, glaube ich, eine der größeren und der größten Gefahren sind weltweit. Ich schließe aber auch nicht natürlich die Klimaproblematik und Sonstiges aus. Aber ich denke, das Entscheidende ist, und das zeigt uns auch, finde ich, dieser Roman, das Erkennen. Also das Erkennen der Zeit. Was du eben auch nochmal so besonders hervorgehoben hast. Wir haben heute den wissenden Blick. Wir haben den retrospektiven, die retrospektive Position dazu. Das hatte Irmgard Keun nicht. Und das ist schon erstaunlich. Und ich denke mal, das ist schon auch die Aufgabe oder die Forderung, die an uns gestellt ist, tatsächlich zu erkennen und zu sehen und zu verstehen, möglichst.
Was ich spannend finde eigentlich an dem Text ist, dass es ein Phänomen beschreibt. Und zwar ein Phänomen, das hat Wilhelm Flusser mal bezeichnet als Apparatismus. Und zwar hat er gesagt, irgendwie, dass für ihn der Nationalsozialismus der erste gesellschaftliche Apparatismus war. Und er meinte damit, dass durch ein Konglomerat von übergeordneten Regeln, Verhaltensmustern, Werten ein Apparat geschaffen wurde, der in sich funktionierte, selbst wenn man Teile daraus entfernte. Das war seine Erkenntnis zum Nationalsozialismus und auch die Begründung, warum dieses System immer weiter funktionierte, obwohl einzelne Leute versucht haben, das zu sabotieren.
Ja.
Das ist für mich eine ganz, ganz große Erkenntnis, also für ein gesellschaftliches Phänomen, wenn man das überträgt auf unsere heutige Situation, befinden wir uns in meiner Meinung nach in einem sehr ähnlichen gesellschaftlichen Apparatismus eigentlich letztendlich. Der entsteht durch diese ganzen Codes, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen können. Dieses, wie benehme ich mich, wie verhalte ich mich innerhalb der Gesellschaft, wie mache ich eine Karriere, Also es ist ja so ein ganz subtiles Geflecht, was da entsteht. Viel benehme ich mich gut, viel benehme ich mich anständig, viel esse ich richtig. Also das ist ein ganz, ganz feines Geflecht, das es damals auch gab. Dieses Stück, dieses Hörspiel, das du da gemacht hast, zeigt für mich ganz, ganz, auf eine ganz, ganz tolle Weise diesen Apparat, das jemandem gefallen, dem Führer gefallen, dieses ganze gesellschaftliche Geflecht dieser Kaufmannsfrau, die den Silberfuchs doch beim Juden kauft, weil der ist halt schön, ne? Ja? Aber gleichzeitig dann irgendwie ausgesondert wird, irgendwie erpressbar wird. Und wir bewegen uns in einem System, das genauso funktioniert heute. Und die spannende Frage ist ja, obwohl wir alle dabei sind, zu erkennen und die Gefahren orten können, die es eigentlich gibt, also vom Klimawandel, dem Rechtsdruck der Gesellschaft, das spielt ja alles eine Rolle. Läuft aber dieser Apparat auf irgendeine Weise gesamtgesellschaftlich weiter. Das heißt, also geringe Teile versuchen zu erkennen und was dagegen zu machen, aber es gibt immer ein Großteil, sag ich mal, der Großteil verändert sich immer, je nach Thema, glaube ich, also das ist so ein wahrendes Gebilde, dass dieser Apparat, der sich weiter bewegt. Die spannende Frage ist halt, wie durchbricht man diesen Mechanismus an der Stelle? Weil wir bewegen uns in einer, glaube ich, also genau mit dem, was die Barbara, glaube ich, auch gesagt hat, also mit dem gleichen Problem. Wir können halt nicht uns in der Situation, die wir jetzt bezogen auf die Nazi-Zeit irgendwie haben, also mit der geschichtlichen Erkenntnis, was eigentlich da passiert, also die Position können wir heute nicht einnehmen, bezogen auf die Themen, die heute relevant sind, obwohl wir ahnen, worauf es hinausläuft, also wie vital das eigentlich ist. Trotzdem läuft dieser Apparat weiter. Und das finde ich ist eigentlich ganz, ganz schön dargestellt, also wie sowas entsteht. Also aus Befindlichkeiten, teilweise Banalitäten, Dummheiten, irgendwie aber auch so ganz banal Alltäglichkeit. Heiligkeit. Und so weiter. Sehr stark, wenn es genau sowas versucht zu greifen. Also man muss teilweise lachen irgendwie darüber, wie banal der Schrecken das eigentlich ist, im Angesicht irgendwie so der Union von Toten, das zu folgen.
Aber was ich da irre fand, ich kannte das Stück vorher nicht, auch das Buch nicht, dass es ja schon eine Tote gibt in diesem ganz kurzen Abschnitt. Also das fand ich auch sehr, sehr...
Und genau die Reihe durchbrechen sollte, ne? Das finde ich übrigens auch wirklich interessant.
Das ist auch auf dem engsten Raum, erzählerisch auf dem engsten Raum, weil ich dachte dann wirklich, die kann doch nicht tot sein, das Kind kann doch nicht tot sein, die drehen das um. Ich dachte jetzt, okay, jetzt wird es irgendwie betüttelt und nach Hause gebracht, aber nein, es ist radikal, brutal ist das Stück. Und das zeigt ja dann quasi eigentlich, wo es lang geht.
Gut, ich glaube, Hannah Hartmann muss auch langsam ein bisschen aufräumen. Ja, das stört gar nicht. Sind denn noch andere?
Ich finde übrigens, was du gesagt hast, Carsten, entschuldige bitte, das spiegelt ja genau dieses Innen-Außen wieder, also genau diese mangelnde Distanz, also was ich ja eben auch aufgegriffen habe und was du ja nochmal ausgeführt hast mit dem Flasser. Was ja wirklich in jeder Hinsicht fehlt, und das macht ja letztendlich auch unsere Kunst aus, also das sind ja auch grundsätzliche Theatertheorien. Wie schaffe ich durch Distanz einen Blick auf die Dinge? Oder wie empfinde ich, da kommen wieder die Geschichten zwischen der Phänomenologie und der Semiologie oder Semiotizität. Die ich ja erlange durch einen Zwischenbereich des bei mir sein, aber auch außer mir sein, also des Nicht-Ich und des Nicht-Nicht-Ich-Seins. Das sind ja all diese Begriffe, die wir theoretisch wahrscheinlich alle in irgendeiner Form erfassen. Und trotz allem sind wir mitten in dem Geschehen. Und wie erfassen wir das? Genau. Soll ich nochmal Semiotizität
wiederholen? Nein, vielen Dank, Barbara Bergötter. Sind noch Fragen, Anmerkungen, Eindrücke? Sonst würde ich sagen, also wir sind ja auch noch hier, vielleicht trinken wir jetzt selber auch mal kurz was, wenn der ein oder andere noch jemandem persönlich eine Frage stellen will, vielleicht auch Hanna, wir sind alle noch hier.
Ist die Bar noch offen?
Vielen Dank fürs Kommen.
Yippie.
Bar ist noch kurz offen. Dankeschön.
Ich möchte mich kurz im Namen des Hauses ganz herzlich bedanken für den wiederholt sehr anregenden Nachmittag. Vor allem bei den Initiatorinnen Barbara Kenneweg und Barbara Merkötter, aber natürlich auch bei Ruth Johanna Wendrath und Hanna Hartmann. Und es gibt natürlich auch den Weg.
Das ist jetzt die spannende Sache.
Wir hörten hier im Programm von Radio Frei einen Veranstaltungsmitschnitt vom 27. September 2020. Im Haus Dacherrüden fand eine Veranstaltung in der Reihe vom Hörensagen statt, dem Salon für akustische Kunst. Unter dem Motto dieses Nachmittags Inseln der Fantasie hörten wir Ausschnitte von Hörspielen, eine Klangkunst-Performance und Gespräche über das, was mit unseren Ohren alles möglich ist. Den Mitschnitt dieser Veranstaltung gibt es auch online bei uns in der Mediathek unter radiofrei.de.
Jones.